Deutschlandfunk. Hintergrund.
Weckruf ohne Kehrtwende. Vor 50 Jahren erschien die Studie Die Grenzen des Wachstums. Eine Sendung von Kaspar Domen.
Die Botschaft des Club of Rome zur Lage der Menschheit war klar. 1972 konnte, wer wollte, dies hier zur Kenntnis nehmen.
Wenn die gegenwärtige Zunahme der Weltbevölkerung, der Industrialisierung, der Umweltverschmutzung, der Nahrungsmittelproduktion und der Ausbeutung von natürlichen Rohstoffen unverändert anhält, werden die absoluten Wachstumsgrenzen auf der Erde im Laufe der nächsten 100 Jahre erreicht.
Rufen junge Menschen von Fridays for Future ein halbes Jahrhundert später bei Protesten gegen die Klimakrise. Das Wissen um die planetaren Grenzen ist längst Allgemeingut. Aber die Zerstörung der Lebensgrundlagen hält an.
Wir haben kein Erkenntnisproblem, schon lange nicht mehr. Wir haben ein Umsetzungsproblem,
sagt der Meteorologe und Präsident der Deutschen Gesellschaft des Club of Rome, Mujib Latif.
Der Satz, man würde vom Wissen zum Handeln kommen, der gilt nicht.
Vom Wissen zum Handeln zu kommen, das war die Grundidee der Menschen, die den Club of Rome 1968 gründeten. Treibende Kraft waren der italienische Industrielle Aurelio Peccei und der Schotte Alexander King, Generaldirektor bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Sie organisierten 1968 in Rom eine Konferenz zu Zukunftsfragen der Menschheit. Einige Teilnehmer setzten den Austausch fort, ein handverlesener Kreis. Daraus entstand der Club of Rome. Seine interdisziplinären wissenschaftlichen Studien machten ihn später weltbekannt. Vom Wissen zum Handeln kommen, das wollten auch die Forschenden, die die Studie über die Grenzen des Wachstums im Auftrag des Club of Rome erarbeiteten und 1972 veröffentlichten. Deren Ergebnisse waren allerdings auch im Club selbst umstritten.
Deshalb ist es ein Bericht an den Club of Rome und nicht vom Club of Rome,
sagte Mitautor Dennis Meadows 2011 in einem Interview mit Deutschlandfunk Kultur. Mit der Veröffentlichung der Studie wurde der US-Ökonom weltbekannt.
Ohne den Club hätten wir das nicht machen können. Aber es gab viele Leute dort, die dachten, dass wir völlig falsch liegen und komplett verrückt geworden sind.
Eine zentrale Rolle in ihrem Modell spielte exponentielles Wachstum. Es ist folgenreich und trügerisch, weil selbst bei geringen Wachstumsraten schnell hohe Zahlen erreicht werden. Gehe dies ungebremst weiter, werde die Bevölkerung sinken und die Industriekapazität schrumpfen.
In unserem Buch haben wir gesagt, dass das physische Wachstum gestoppt werden muss. Aber dass das nicht-physische Wachstum noch lange Zeit weitergehen kann. Wachstum war in der Vergangenheit gut. Jetzt müssen wir uns nicht-materiellen Dingen zuwenden. Kultur, Sprache, Bildung, Gesundheit, Versorgung der Alten, solche Bereiche.
Die Gruppe empfahl eine Gleichgewichtswirtschaft. Auch deswegen schlug ihre Studie 1972 hohe Wellen. Die Resonanz reichte weit über die wissenschaftliche Fachwelt hinaus, sogar der Playboy berichtete. Die Grenzen des Wachstums waren selbst im abgeschotteten China Maos Thema. Für den Erfolg nennt Mujib Latif rückblickend zwei Gründe.
Das eine war das neue Denken. Also bis dahin galt irgendwie, Technologie kann alles. Technologie löst jedes Problem. Und dann kam der Club of Rome und hat gesagt, nee, das gilt nicht. Ja, Technologie wird nicht jedes Problem lösen. Ich glaube, das war was völlig Neues, was wie eine Bombe eingeschlagen hat.
Neue Technologien hatten seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs viel ermöglicht. Die sogenannte grüne Revolution in der Landwirtschaft mit neuen Sorten und Pestiziden schien die Lösung im Kampf gegen den Hunger zu sein. Mit dem Flug zum Mond war ein alter Menschheitstraum wahr geworden. Die Kernspaltung verhieß gigantische Mengen Energie. Entsprechend groß war die Technologie-Euphorie. Aber die schädlichen Nebenwirkungen waren ebenfalls schon unübersehbar. 1962 hatte die US-Biologin Rachel Carson in dem Buch »Der stille Frühling« die tödlichen Auswirkungen von Pestiziden für Singvögel beschrieben. 10 Jahre später erschütterte dann die Grenzen des Wachstums den Glauben an die Allmacht der Technologie.
Wir müssen ja überlegen, das war 1972, da kam gerade der Computer auf Und man konnte jetzt tatsächlich ein Modell rechnen, man konnte Szenarien durchrechnen. Ja? Und das war auch was völlig Neues. Ne? Und insofern kam da einerseits das neue Denken zusammen mit einer neuen Technologie. Und das war, glaube ich, der Erfolgsgarant.
Das Buch wurde millionenfach gedruckt und erschien in dutzenden Sprachen. Der Erfolg lag auch an der sich formierenden Umweltbewegung. 1971 gründeten Menschen in Kanada Greenpeace und in Europa gab es erstmals eine Großdemonstration gegen ein Atomkraftwerk. 1972 fand in Stockholm die erste internationale Umweltkonferenz statt, wo bereits die Abholzung des Regenwalds im Amazonasgebiet Thema war, als eine Art ökologisches Hiroshima, wie es damals hieß. 1973 erhielt der Club of Rome den Friedenspreis des deutschen Buchhandels in der Frankfurter Paulskirche. In der Laudatio sagte der Schweizer Bundesrat Nello Celio:
Die wachsende Dominanz des Menschen der Natur gegenüber, der zivilisatorische Prozess mit den steigenden Ansprüchen überschatten die Abwehr- und Regenerationskräfte der Natur.
Notwendig sei ein globales Problembewusstsein.
Dem Club of Rome fällt das große Verdienst zu, das Hauptproblem des Jahrhunderts erfasst und wissenschaftlich untersucht zu haben, nämlich die ungeheure Entwicklung unserer modernen Industriegesellschaft, die mit ihrer ungebändigten Dynamik den ganzen Erdball erfasst und eine Reihe von unheilvollen Fragen aufkommen lässt. Diese sind untereinander so eng verkettet, dass nur eine Globalbetrachtung und eine Globaluntersuchung Wege und Methoden aufzeigen können, um der drohenden Zerstörung jahrhundertealter Werte entgegenzutreten.
Signor Consigliere Federale Celio, amici, ho l'onore di accettare.
Dann sprach der italienische Automobilmanager Aurelio Peccei, der 5 Jahre zuvor mit den Anstoß für die Gründung des Club of Rome gegeben hatte.
Nur durch gemeinsame Bemühungen, jenseits aller geografischen und nationalen Grenzen, jenseits der Unterschiede politischer oder sozialer, ideologischer oder kultureller Art, können wir die großen, heute anstehenden Schwierigkeiten bewältigen und den kommenden Generationen eine Welt hinterlassen, in der sie zu leben und zu gedeihen vermögen, statt von bis dahin unlösbar gewordenen Problemen überwältigt zu werden.
Nach Ansicht des Clubs entschied sich das Schicksal der Weltgemeinschaft daran, ob sie ihre gewaltigen Lernaufgaben lösen würde, wie er in einem späteren Bericht schrieb.
Alle Gesellschaften, reich oder arm, werden mit dem Diktum Lernen oder Untergehen konfrontiert, auch wenn vielleicht einzelne ihrer Mitglieder sich nicht unmittelbar bedroht fühlen.
Zukunftsforschung war Ende der 1960er Jahre in Mode. Eine wichtige Rolle spielten dabei Systemtheorien und Kybernetik. Als Hochburg dafür galt das Massachusetts Institute of Technology in Cambridge. Dorthin reisten einige Clubmitglieder und erhielten von einem jungen Wissenschaftler eine Einführung in die Systemdynamik. Dennis Meadows machte den Gästen aber auch einen Vorschlag. Er wollte mittels Computersimulation Wachstumsprozesse abbilden und ein Weltmodell entwickeln und so die Folgen künftiger Entwicklungen für die Menschheit darstellen. Die Gäste waren angetan. Und die Volkswagen-Stiftung übernahm die Finanzierung der Studie, an der schließlich 17 Frauen und Männer arbeiteten, aus den USA, aus Deutschland, der Türkei, dem Iran, Indien und Norwegen. Im Schnitt jünger als 30 Jahre. Der Erfolg der Studie verblüffte Ernst Ulrich von Weizsäcker, der später das Wuppertal-Institut leitete und Co-Präsident des Club of Rome wurde, damals aber noch Student war.
Wir waren sehr überrascht und haben uns etwas später den Reim darauf gemacht, dass das die Frühzeit der Heiligsprechung der Mathematik war, wo alles, was in mathematischen Formeln kam, als pure Wahrheit angesehen wurde. Das war natürlich absurd. Die Mathematik ist ein ganz schlechtes Abbild der Realität. Aber die Grenzen des Wachstums in einer systemtheoretischen, mathematischen Verbindung in Kurvenform dem Publikum vorzustellen. Das war ein absolut genialer Publizitätsstreich.
Mittlerweile sind solche Computersimulationen Alltag. Anfang der 70er Jahre waren sie neu. Das Forscherteam erfasste die Welt in einem einzigen Modell. Auch das war neu. In ihrem Weltmodell berücksichtigten sie 99 Faktoren, stellten aber 5 variable Faktoren in den Mittelpunkt: Bevölkerungsentwicklung, Nahrungsmittelerzeugung, Industrialisierung, Ressourcenvorräte und Umweltverschmutzung. Darauf aufbauend simulierten sie verschiedene Szenarien für die Entwicklung der Welt. Den Forschenden ging es nicht um die Vorhersage, sondern um eine Analyse der Folgen menschlichen Verhaltens. Mit den Szenarien wollten sie der Menschheit dabei helfen, sich die richtigen Optionen auszuwählen. In der Öffentlichkeit blieb aber vor allem die Warnung vor der Endlichkeit von Rohstoffvorkommen haften. Hier lagen die Forscher mit ihren Prognosen falsch. Die Vorräte erwiesen sich größer als angenommen, sagt rückblickend der Umwelthistoriker Joachim Radgau.
Die Ironie der Geschichte damals bei dem Alarm von 1972 war aus heutiger Sicht eigentlich der: Die Grenzen des Wachstums waren bei Kohle und Erdöl längst nicht so eng, wie der Club of Rome damals errechnete. Das größte Umweltproblem aus heutiger Sicht, der Klimawandel, drohte eben deswegen, weil es doch noch viel mehr Kohle und Erdöl gab zu heizen, als man damals glaubte.
Bereits beim Erscheinen der Studie gab es heftige Kritik. Sie setzte an deren Machart als auch an der Legitimation des aus Sicht der Kritiker männerdominierten und elitären Clubs an. Robert Jung, damals selbst ein bekannter Zukunftsforscher, erläuterte in einem Radiointerview des Süddeutschen Rundfunks 1973,
das sind Liberale, die sehen, dass die bisherige Verschleißwirtschaft des Kapitalismus und überhaupt das blinde Weitermachen in Zukunft hinein nicht geht und die deshalb sagen, es muss etwas geschehen. Die schmieden aber nun ein technokratisches Instrument, ein neues Herrschaftsinstrument.
Er vermisste in der Studie die Faktoren Fantasie, Politik und Gesellschaftsstruktur. Trotz seiner Kritik empfahl Robert Jung die Lektüre dieses, in seinen Worten, Computerschockers, denn der war für ihn ein notwendiger Kassandra-Ruf.
Ein Kassandra-Ruf in der einzigen Sprache, die einer der wortemüden Zeit noch unter die Haut geht, der Menetekel-Schrift des Computers. Paradox, nur dann wird dieser Bericht geschichtlich relevant sein, wenn er nicht Recht behält. Weil nämlich die Lebenden, Denkenden, Entwerfenden sich mit allen Kräften gegen seine Prognosen wehren und damit eine andere Zukunft schaffen werden, als sie ihnen hier prophezeit wird.
Besorgt waren Entwicklungsländer, denn sie hatten Angst, infolge des Diskurses über ökologische Knappheiten ihre eigenen Entwicklungschancen beraubt zu werden. Heftig kritisierten Ökonomen die Studie. Sie vermissten eine ausreichende Berücksichtigung des technologischen Fortschritts und der Möglichkeiten zur Ersetzung eines Materials durch ein anderes in der Produktion, etwa Kohle durch Öl. Der Club of Rome sah in dem Bericht selbst keine Gebrauchsanweisung für die Politik.
Also politisch operational ist die Studie nicht,
sagte der Ingenieur und Ökonom Eduard Pestel in einem Interview des Norddeutschen Rundfunks 1973. Der Wissenschaftler, der damals an der Technischen Universität Hannover lehrte und einer der entscheidenden Köpfe im Club war, räumte Schwächen der Studie ein und warnte vor einer Fehlinterpretation.
Es ist ganz klar, dass der Club of Rome nicht gegen Wachstum per se ist, sondern warnt vor einer Fortsetzung und Forcierung des traditionellen Wachstums. Und einfach fordert, wir sollten eine andere Qualität des Wachstums entwickeln. Das wird einen schmerzhaften Lernprozess natürlich bei vielen erfordern, bei den Unternehmern ebenso wie in den Gewerkschaften.
Die von den Autoren geforderte Gleichgewichtswirtschaft setzte niemand um. Statt von weniger Wachstum war bald wieder die Rede von mehr Wachstum. Denn 1973, ein Jahr nach dem Erscheinen der Studie, löste die Ölkrise eine schwere Rezession in den Industrieländern aus. Aber es gab auch eine Debatte über die Frage von quantitativem und qualitativem Wachstum. Und sie flammt bis heute immer wieder auf.
Die Frage, ob grenzenloses Wachstum in einer begrenzten Welt überhaupt möglich ist, das ist ja eine echt harte Nuss zum Nachdenken. Und darüber habe ich auch viel diskutiert.
Die Physikerin Daniela Kolbe saß bis zum vergangenen Jahr für die SPD im Bundestag. Dort leitete sie von 2011 bis 2013 die Enquete-Kommission Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität. Einige Jahre später sagte sie:
Wir hatten ja Herrn Meadow in der Enquete auch selber.
Der äußerte sich enttäuscht über die damaligen Reaktionen der Politiker in Deutschland.
I first came to Berlin 40 years ago.
Zum ersten Mal kam ich vor 40 Jahren nach Berlin, 1972. Und damals habe ich Aussagen über die Zukunft gemacht, die keiner geglaubt hat. Jetzt, 40 Jahre später, sagen sie, oh, sie hatten ja recht vor 40 Jahren. Aber jetzt glauben sie wieder nicht, was ich sage.
Dabei sah er die Vorhersagen des Modells aus dem Jahr 1972 durch die Wirklichkeit bestätigt.
Wir haben zwei Neuauflagen des Buches erarbeitet, eine 1994 und eine 2004. Beide Male haben wir echte Daten der Wirtschaft und so weiter mit den Annahmen des Modells verglichen. Es gab im Grunde nur sehr kleine Abweichungen.
Aber nun sah er die Notwendigkeit für ein neues Modell.
1992 hatten wir angekündigt, dass es 2012 oder 2014 wieder ein Buch geben würde. Ich werde dieses Buch nicht schreiben, weil es nicht mehr möglich ist, innerhalb dieses Modells realistische Annahmen zu verarbeiten, die vernünftige Ergebnisse hervorbringen. Die Menschheit wird nicht verschwinden. Unsere Zivilisation wird sicher noch weiter existieren. Aber wir brauchen jetzt eine andere Art von Modell.
Der hat ja bei uns vorgetragen und er ist ja mittlerweile sehr fatalistisch geworden und sagt, eigentlich geht es nicht mehr darum, ja, etwas zu verändern und um die Klimaveränderung noch abzufedern oder zu verhindern, sondern es ginge nur noch um Resilienz, also um sich auf den Einschlag sozusagen vorzubereiten, dass er nicht ganz so schlimme Auswirkungen hätte.
Jahrzehnte nach dem Bericht des Club of Rome stellt sich politisch immer noch und erneut die Frage nach der Entkoppelung von Wachstum und Ressourcenverbrauch. Aber die Impulse der Wachstumsenquete seien in der Eurokrise untergegangen, sagt die Physikerin Daniela Kolbe.
Alle Parteien sprachen plötzlich nur noch von Wachstum, Wachstum, Wachstum. Das fand ich schon einen harten Schlag und hat mir deutlich gemacht, dass solche Diskurse eben auch schwer durchzuhalten sind, weil wir eben doch viele alte Mechanismen haben, die dann auch wirkmächtig werden.
Für die überwiegend jungen Demonstranten und Demonstrantinnen ist die 50er Jahre alte Wachstumskritik heute immer noch aktuell. Der Meteorologe Mujib Latif.
Aber ich glaube, die Grundidee, und das ist für mich jedenfalls das Wichtige, die stimmt nach wie vor, dass wir dabei sind, unsere Lebensgrundlagen zu zerstören durch die Art und Weise, wie wir auf dem Planeten leben. Ja, und ich glaube, das sehen wir jetzt in den letzten Jahren immer deutlicher. Und es gibt viele Symptome dafür, dass wir wirklich dabei sind, wenn ich das so sagen darf, den Ast abzusägen, auf dem wir sitzen. Und Klima ist natürlich eins der Themen, das irgendwie im Vordergrund steht. Aber es gibt eben sehr viele andere Probleme, wie der Rückgang der Artenvielfalt beispielsweise, die Vermüllung der Ozeane und.
Und damit zeichneten sich auch die Grenzen des Wachstums ab.
Wenn wir es nicht schaffen, langfristig in die Kreislaufwirtschaft zu kommen, also alles so gut es geht wieder zu verwerten, dann werden wir tatsächlich irgendwann an die Grenzen des Wachstums kommen.
Das war der Hintergrund. Weckruf ohne Kehrtwende. Vor 50 Jahren erschien die Studie Die Grenzen des Wachstums. Eine Sendung von Kaspar Domen, Redaktion Ursula Welter.